Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die 90er Jahre in Deutschland, die waren keine gute Zeit für Migrantinnen und Migranten. Kurz nach der Wiedervereinigung häufen sich rassistische Anschläge. Hoyerswerda 91, Mölln 92 oder Solingen 93. Brennende Häuser statt blühender Landschaften. Die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren sind vielen als besonders schlimm in Erinnerung, denn hier sind nicht Einzeltäter durchgedreht und haben ein Haus angezündet. Hier hat ein ganzer Mob gewütet, die Neonazis angefeuert, ja sogar tatkräftig unterstützt. Nur wie durch ein Wunder haben die Flüchtlinge in dem Hochhaus überlebt. Heute hat sich die Stadt Rostock natürlich verändert und damit auch die Situation der Migrantinnen und Migranten von damals. Viele konnten sich den Traum von einem besseren Leben erfüllen. Und genau deswegen blicken sie nicht gern zurück. Das hat unsere Reporterin Antran bei ihren Gesprächen festgestellt.
Tui steht hinter ihrem Tresen, vor ihr eine Auslage mit Essen. Sie füllt reichlich Gyros mit Pommes, Jägerschnitzel und Spätzle in Rahmsoße auf die Teller. Um 11:30 mittags reicht die Schlange schon auf die Straße. Erst nach 3 Stunden leert sich der Laden allmählich und die Chefin nimmt sich Zeit für unser Gespräch.
Seit 1994 selbstständig gemacht, habe ich schon damals Kantine aufgemacht und ich habe viel geschafft. Das ist schön selbstständig, also seitdem bis heute.
Dass sie hier ihr eigenes Geschäft führt, ist nicht selbstverständlich. 1984 kam Tui als vietnamesische Vertragsarbeiterin nach Rostock, arbeitet in der Küche am Seehafen. 5 Jahre später wird sie schwanger. Ein Problem für Vertragsarbeiterinnen. Für den SED-Staat gelten diese Frauen als nicht arbeitsfähig. Ihnen droht entweder Abschiebung oder Abtreibung.
Da man ist junge Leute verliebt, ne, und dann keine Tablette oder irgendwas genommen und dann schwanger. Ja, da man ist schon nicht schön, ne?
Auch Tui fürchtet, abgeschoben zu werden. Doch sie hat Glück. Ihre Schwangerschaft fällt in die Zeit des Umbruchs. Und kurz vor dem Ende der DDR dürfen schwangere Vertragsarbeiterinnen unter bestimmten Bedingungen in Deutschland bleiben. Und Tui will bleiben.
Ich fühle mich hier auch wie Heimat. So. Wenn ich schon so lange hier lebe, dann möchte ich auch nicht zu Hause. Zu Hause vielleicht kann ich auch nicht irgendwo arbeiten mehr, weil ich habe hier gelernt und alles.
Tui ist zu Hause in Rostock, fühlt sich wohl. Was sie in unserem Gespräch nicht erwähnt, es gibt einen Makel in der Stadtgeschichte. Wenn man sie darauf anspricht, fehlen der redefreudigen Geschäftsfrau plötzlich die Worte.
Über Lichtenhagen wollte ich nicht
sehen.
Sagt sie abwehrend und schüttelt ganz sanft den Kopf. Das ist schade für mich als Reporterin und auch für mich persönlich, als Kind einer ehemaligen Vertragsarbeiterin. Warum Tui nicht sprechen will, verstehe ich nach meiner Recherche in Rostock immer besser. Aber von vorn. Tui, die lebt Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in einem großen Hochhaus mit ca. 120 Landsleuten in der Mecklenburger Allee 19. Ein Plattenbau im damaligen Neubaugebiet Lichtenhagen. Das Haus ist wegen seines markanten Mosaikbildes den meisten Menschen nur als Sonnenblumenhaus bekannt. Und vor fast genau 30 Jahren herrscht genau hier tagelang eine pogromartige Stimmung.
Die Leute unten, die haben noch gejubelt, wenn neue Panzer ins Haus ging, wenn wieder eine neue Stichflamme irgendwo auftauchte.
Die Lage vor der zentralen Aufnahmestelle für Geflüchtete, direkt neben dem Hauseingang der Vertragsarbeitenden, spitzt sich damals über mehrere Monate zu. Es gibt zu wenig Personal, das zu viele Asylanträge bearbeiten soll. Außerdem gibt es zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten. Für über 1500 Asylbewerber stehen maximal 300 Plätze zur Verfügung. Menschen kampieren darum vor der ZAST, sie verrichten ihre Notdurft im Wohngebiet. Es riecht abscheulich. Wolfgang Richter ist damals Ausländerbeauftragter der Hansestadt Rostock. Ich treffe den freundlichen Mann mit den weißen Locken und dem legeren Leinenhemd direkt vor dem Sonnenblumenhaus. Bis heute wird Richter wütend, wenn er von den Ereignissen von damals spricht.
die, auch wenn es 30 Jahre her sind, sind die Bilder im Kopf und die kriege ich auch nicht wieder raus.
Und so dieser Spruch, also wenn ein Deutscher zwischen Unordnung und Unrecht entscheiden muss, dann entscheidet er sich für Unrecht. Das ist mir hier plausibel vor Augen gekommen.
Was Richter meint, ist die langsame Ankündigung einer Eskalation, wie man heute im Rückblick sagen kann. Wenige Tage zuvor veröffentlicht die Lokalzeitung eine Drohung aus der Bevölkerung.
Anonymer Anrufer kündigt heiße Nacht an. Gerät das Asylantenproblem außer Kontrolle? In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wolle man in der Nähe der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen, Zitat, Ordnung schaffen.
Daraufhin verlangt Richter vom Innenministerium, die Situation vor der ZAST zu entschärfen. Wenigstens die Geflüchteten auf der Wiese zu evakuieren. Er hofft,
das, was hier zu erwarten ist, auch an möglicher Gewalt, dass das vielleicht noch zu verhindern oder zu minimieren wäre.
Das Innenministerium reagiert nicht. Und so erwartet Lichtenhagen nicht eine heiße Nacht, sondern viele heiße Nächte. Von Samstag bis Dienstag versammeln sich auf der Wiese vor dem Hauseingang der Vertragsarbeitenden erst Einheimische und skandieren rechte Parolen, später kommen immer mehr Menschen aus dem Umland und bekennende Rechtsextreme auch aus den alten Bundesländern. Das Ganze unterstützen Anwohnerinnen und Anwohner. Ein Imbisswagen versorgt die Gewalttäter mit Bier und Bratwurst. Am dritten Tag schließlich werden die Camps geräumt, die Asylsuchenden in anderen Einrichtungen untergebracht. Doch der rassistische Mob macht weiter. Brandsätze fliegen auch an diesem Tag in den Hauseingang der ehemaligen Vertragsarbeitenden, obwohl, so berichten es mir viele in Rostock, sich der Ursprungshass nicht gegen die vermeintlich gut integrierten Vietnamesen richtet, sondern gegen die zumeist rumänischen Asylbewerbenden, viele von ihnen Roma. Trotzdem wird am Abend schnell klar,
dass das am Ende eben nicht davor bewahrt, Opfer von rassistischer Gewalt zu werden.
Die Polizei vor Ort ist überfordert, überarbeitet und unterbesetzt. Und am Abend kommt die folgenschwere Entscheidung. Die Einsatzkräfte ziehen sich zurück.
Dann sah ich, dass plötzlich keine Polizei mehr ringsherum zu sehen war. Und dass also das Gegröle auf dieser Wiese immer lauter, immer stärker wurde und dass die bis an das Haus ja jetzt ran konnten, ohne irgendein Hindernis zu haben, ohne daran gehindert zu werden, Brandsätze zu werfen und über die Balkone unten in das Haus einzusteigen.
Die Menschen im Sonnenblumenhaus sind eingekesselt. Molotow-Cocktails haben die untere Etage in Brand gesetzt. Auf der Wiese wartet der gewaltbereite Mob. Wolfgang Richter versucht noch, einen Notruf abzusetzen bei der Polizeistation, doch
dieser Beamte fragte dann, ob denn das Feuer wirklich so schlimm wäre, dass die Feuerwehr kommen müsste. Und da war mir klar, also wir müssen hier selber was tun, weil das klang nicht so, als wenn sofort Polizei und Feuerwehr uns helfen würde.
Immerhin, in diesen heißen Nächten im Rostocker Sommer 1992 stirbt niemand. Über das Dach können sich alle Menschen im Sonnenblumenhaus retten. Doch während die offiziellen Stellen die Schuldfrage verhandeln und keine Verantwortung übernehmen wollen, gründet sich auf Initiative der Vietnamesen aus dem Sonnenblumenhaus ein Verein. 30 Jahre später, im Rostocker Zentrum, direkt neben einem Schulhof und über einer Kindertagesstätte, in einem unscheinbaren, orangenen Haus, befinden sich die Büroräume von Sien Hong.
Mein Name ist Teng Wen und Familienname ist Wu.
Teng Wen Wu ist im Vorstand des Vereins. Ihr Ziel?
Zusammen unter einem Dach, also zusammen friedliche Leben.
Dazu gehört direkt nach dem Pogrom für das Bleiberecht der ehemaligen Vertragsarbeitenden zu kämpfen und weniger darum, die Geschehnisse im brennenden Sonnenblumenhaus aufzuarbeiten. Die Vietnamesen haben eigene Kämpfe geführt. Die waren nicht laut, sie sagen nicht.
Ich bin jetzt ein Opfer, muss jemand mir helfen, sondern machen sie umgekehrt. Wir helfen uns selbst, wir kämpfen da.
Sagt Teng Wen Wu. Und diesen Kampf haben die ehemaligen Vertragsarbeitenden ihrer Meinung nach gewonnen.
Weil ich denke, am Ende die vietnamesische Community ist noch hier in Deutschland, in Rostock bleiben. Weil sie haben auch selbst erzählt, dass viele Freunde sagen, hey, wenn in Rostock so passiert, dann verlassen Rostock. Aber wenn alles verlassen Rostock, dann gibt es sowieso auch kein Sien Hong. Und gibt auch keine vietnamesische Community hier. Ich bewundere mich schon auch diese Widerstand, diese Resilienz von den vietnamesischen Community hier in Rostock.
Ich erzähle ihr, wie schwer es ist, mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen, ihnen eine Stimme zu geben. Frau Wu erwidert, viele ehemalig Vertragsarbeitenden fragten:
Warum reden wir einfach auch so über die Vergangenheit?
Sie wollen einerseits abschließen, weitergehen im Leben, über ihre Erfolge sprechen. Auf der anderen Seite sei da ein lang verdrängtes Trauma, dass die Betroffenen am liebsten für immer wegschließen würden.
Es gibt so viele Sachen, das haben sie auch mit niemandem erzählt. Und dann jetzt, selbst wenn man nur diese Fragen stellt, dann kocht alles wieder hoch und dann wollen sie nicht.
Das macht das Gedenken in der Stadt, gerade vor dem großen Jahrestag, nicht gerade leichter. Gibt auch Frau Wu zu, die gerade Gesprächskreise organisiert mit Zeitzeugen von damals und immer wieder vor der Herausforderung steht.
Wie schaffe ich das, wenn die Leute überhaupt nicht darüber sprechen? Wenn sie seit 1992 haben sie irgendwie ihre Strategie zu überleben. Und ich denke, so diese schwer für mich zu sagen, denn auch Arbeitung, wenn selbst sie überhaupt nicht darüber sprechen. Also wie kann ich das machen?
Nach jedem Gespräch hier in Rostock verstehe ich ein bisschen besser, wieso die Betroffenen schweigen. Und rede doch mit Menschen, die damals im Sonnenblumenhaus wohnten, über die Vergangenheit. Off the record. Zum Beispiel in einem buddhistischen Tempel, nur wenige Gehminuten vom Sonnenblumenhaus entfernt, mitten im Plattenbau-Wohngebiet, stehen imposante Buddha-Figuren im liebevoll gestalteten Vorgarten. Ehrenamtliche gestalten hier maßgeblich mit. Viele von ihnen Vietnamesen, neu zugezogene, genauso wie eben jene Vertragsarbeitergenerationen. Beim veganen Mittagessen auf Plastikhockern lachen mich einige von ihnen aus, weil ich kein Vietnamesisch sprechen kann und deswegen die Jungen zwischen den Alten und mir hin und her übersetzen müssen. Ich erzähle ihnen, dass ich, die aus Dresden stammt, immer so deutsch wie möglich sein wollte. Eine zierliche ältere Vietnamesin, ich nenne sie hier Mai, schaut mich streng an. Das sei traurig, denn meine Haare werden immer schwarz sein und meine Augen auch. Egal, wie gut ich Deutsch spreche. Ihre Sätze treffen mich direkt ins Herz. Ich bitte Mai, mir mehr zu erzählen über ihre Geschichte, über die Geschehnisse aus dem Sommer vor 30 Jahren, damit ich besser verstehe als wir Deutsche der zweiten Generation. Erst erzählt sie mir, sie habe damals keine Angst gehabt. Andere schon. Sie sei ausgebildet worden beim vietnamesischen Militär, habe den Krieg miterlebt. Sie habe die Männer noch motiviert, voranzugehen. Es sei irgendwie auch aufregend gewesen. Ich klebe an ihren Lippen, frage, ob ich doch das Aufnahmegerät einschalten dürfe. Ein Fehler. Mai schüttelt vehement den Kopf, sagt, der Tempel sei ein heiliger Ort und die Erinnerungen seien schlimm. So schlimm, dass sie diesen heiligen Ort beschmutzen würden. Zurück in Thuis Kantine. Macht mir auch die Geschäftsfrau klar.
Ich möchte auch gerne vergessen. Verstehst du?
Ich verstehe. Ich bin eine Fremde. Wir Deutsche hin oder her. Doch einer, der steht Thuy viel näher und fragt schon viel länger.
Also mein Sohn sagt immer, das sollte ich alles erzählen. Von damals bis heute.
Thuis Sohn Ming, der hat Fragen zu ihrer Vergangenheit. Und keine davon hat ihm seine Mutter bisher beantwortet. Im Gegensatz zu ihr ist der 32-Jährige wütend auf Rostock und den alltäglichen Rassismus auf der Straße. Ein Erlebnis aus seiner Jugend hat sich bis heute in sein Gedächtnis gebrannt.
In Reutershagen wollten wir irgendwo hingehen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wo, wir waren dann zu dritt. Und uns kamen irgendwie 2, 3 Jugendliche entgegen und haben mich dann beschimpft. Und einer hat mich auch bespuckt. So. Und, naja, ich habe da jetzt nichts gemacht, ich war halt 14 und die waren bestimmt 16, 17, 18, ein paar Köpfe größer, als habe ich es halt hingenommen.
Ming hält es in Rostock nicht mehr aus. Er lebt heute mit Frau und Kind in Berlin. Seine Mutter weiß von der Wut ihres Sohnes. Angesprochen auf Rassismus, sagt sie,
ich habe immer weggeguckt. Was soll das? Ich gucke immer weg.
Sie wolle nicht immer nur das Schlechte sehen, sich lieber auf das Gute konzentrieren. Ming versteht seine Mutter, einerseits.
Anscheinend hatte sie genug Schmerz erlebt. Natürlich kam sie aus einem Land, wo Krieg war. Und aus dem Grund, denke ich, möchte sie es vergessen und sie hat mittlerweile ein super Leben und deswegen möchte ich es vergessen. Also sie hat ja noch viel mehr anderes Zeug erlebt als ich, also das kann ich ja nicht nachvollziehen. Also sie sieht es einfach komplett als Chance, dass sie hierher kommen durfte, konnte hier ihre Familie aufbauen, hatte ihren Job und konnte dann einfach drüber hinwegsehen.
Andererseits ist er wütend.
Ich verstehe es halt nur leider nicht, wenn ihr Sohn sich damit super hart beschäftigt und sie das einfach, ja, für mich da nicht ernst genommen.
Ming hofft, dass irgendwann die erste Generation doch mehr darüber sprechen wird, damit ihre Kinder, die zweite Generation, so wie er und ich, besser verstehen können, was damals passiert ist. Und?
Ich glaube, wenn da noch mehr Storys sind und wenn sie mehr reden würden, dann würden auch vielleicht mehr andere Leute noch einen besseren Einblick bekommen und vielleicht empathischer werden können, wenn sie halt von den Menschen das aus erster Hand erfahren können.
Sagt Min, er ist der Sohn einer Vietnamesin, die damals vor 30 Jahren die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen miterlebt und miterlitten hat.